Kapitel 11 Theistische Theologie in Klammer 3 Doppelpunkt Die drei Gottesaspekte 102 Individualität ist die gemeinsame und verbindende Eigenschaft des Absoluten und des Relativen. Weil Gott individuell, in Klammer ungeteilt, ewig, bewusst ist, sind auch wir individuell und haben Bewusstsein und Willen. Hierin liegt unsere spirituelle Identität als Teil Gottes. Wenn wir diese Identität vergessen und uns in einer materiellen Identifikation verlieren, ist dies Illusion, in Klammer Sanskrit Maya. Nicht die Materie oder die materielle Welt ist Illusion, wie die atheistischen Monisten sagen, in Klammer Absatz 80, 88, sondern die einseitige Identifikation mit der Materie, die uns meinen lässt, Realität sei nur materiell. Illusion, in Klammer Maya, ist also ein Bewusstseinszustand und nicht eine äußere, objektive Gegebenheit. Letzteres, dass Illusion eine äußere, objektive Gegebenheit ist, wäre der Fall, wenn Aussagen wie Materie ist Illusion, der materielle Körper ist Illusion, der Realität entsprechen. Aber Illusion wie auch die Wahrnehmung der wirklichen Realität sind immer eine Frage des Bewusstseins. Während Illusion auf einer irrealen Identifikation beruht, beruht Gottes Bewusstsein auf die Realität der eigenen Identität. Unser Bewusstsein entscheidet, auf welche Art wir die äußere, objektive Welt wahrnehmen. Im Licht der spirituellen Realität oder durch die Schleier irgendeiner Form von Illusion, in Klammer Fehlidentifikation. Aufgrund von Materialismus, Nationalismus, Monotheismus und so weiter. 103. Identität und Identifikation sind nicht dasselbe. Solange wir auf der Erde leben, sind wir in erster Linie Mensch und müssen lernen, mit der Materie, angefangen mit unserem Körper, in einem harmonischen, versöhnten Bewusstsein zu leben. Was bedeutet, die Materie weder zu verabsolutieren, noch zu negieren oder zu verteufeln. Wir identifizieren uns als Menschen und sind Personen mit bestimmten Eigenschaften und Bedürfnissen. Eine gesunde Identifikation mit der eigenen Situation ist essentiell wichtig und ist die Grundlage der Eigenverantwortung. Identifikation wird zur Illusion, wenn sie nicht im höheren Bewusstsein unserer spirituellen Identität gegründet ist. In der Welt, aber nicht von der Welt, in Klammer Johannes 17, 11, 16, ist eine treffende Formel für den differenzierten, gottesbewussten Umgang mit der Materie. 104. In religiösen Kreisen, die nicht theistisch sind, zum Beispiel im Buddhismus und im Advaita-Hinduismus, wird gelehrt, es gebe keine ewige individuelle Existenz. Denn individuelle Existenz bedeutet Getrenntheit von der Einheit. Aus theistischer Sicht ist diese Aussage zu relativieren. Im Materiellen bedeutet individuell tatsächlich etwas Getrenntes und Begrenztes. Aber wir sollten das Relative nicht auf das Absolute projizieren. Denn das Absolute ist nicht einfach ein ad infinitum gedachtes, relatives Sein. Die Aussage, es gebe keine ewige individuelle Existenz, stimmt jedoch, wenn wir das Wort Existenz wörtlich nehmen. Es ist abgeleitet vom lateinischen Verb existere, heraustreten, hervortreten, ins Dasein kommen, in Klammer von ex, aus, hinaus und sistere, hinausstellen, sich hinstellen, sich befinden, bezieht sich damit also auf das materielle Dasein. In diesem Sinn ist Existenz nie definitiv, sondern immer relativ. Das lateinische Parallelwort zu existere ist esse, sein. Davon abgeleitet ist das wichtige philosophische Wortpaar Essenz und Existenz, das Seiende und das Hervorgetretene. Existenz bezieht sich auf das relative Dasein. Essenz auf das absolute Sein ist gleich das Bewusstsein und individuell Sein, das sowohl Gott als auch uns, den Teilen Gottes, eigen ist. Existenziell ist alles, was unser relatives Dasein betrifft. In Klammer, dazu gehören auch die Fragen nach dem Absoluten. Essentiell ist das, was die spirituelle Realität betrifft. Unsere und Gottes Individualität und alles, was mit dem bewussten Erleben dieser Einheit zu tun hat. 105. Durch eine kontemplative und meditative Selbstbetrachtung kann der Mensch sich selbst als ein Teil des Ganzen erkennen, der in seiner Essenz von der Materie frei und unabhängig ist. In dieser Selbstbetrachtung erkennen wir als erstes, was wir nicht sind. Wir erleben uns in der Non-Dualität, in Klammer Sanskrit Advaita. Wir sind frei von der Bindung an materielle Konzepte und Identifikationen und erkennen, dass wir auch jenseits aller Dualität Bewusstsein sind. Wir erwachen im Nichts, dort, wo nichts Materielles mehr ist. Wenn das Bewusstsein leer, in Klammer Sanskrit Shunya, geworden ist, bleibt die unbegrenzte Weite des das reine spirituelle Sein. Wir erkennen, Gott ist alles. Damit erkennen wir den ersten Aspekt Gottes, die Allgegenwart der göttlichen Energie. Dieses unendliche Absolute, die Totalität aller Energie, als allumfassendes Potenzial, wird im Sanskrit Brahman genannt. Dementsprechend ist die erste Stufe der Gotterkenntnis die Brahman-Erkenntnis. Gott ist alles. Alles ist göttliche Energie. Tat Tvam Asi. Das bist du. Die bekannte Sanskrit-Formel aus den Upanishaden, Sternchen, ist ein Schlüsselsatz in diesem Zusammenhang. Ich erkenne meine qualitative Einheit mit dem Absoluten. Sternchen. Oft wird gesagt, eine Grundlehre der indischen Philosophie sei das Identischsein von Atman, in Klammer, individuelles göttliches Prinzip, und Brahman, in Klammer, universelles göttliches Prinzip. Die atheistische Interpretation dieser Aussage wurde bereits erwähnt, in Klammer Absatz 97. Die theistische Erklärung lautet, dass sich diese Identischsein nur auf die qualitative Einheit bezieht. Dies wird bestätigt durch einen weiteren bekannten Schlüsselsatz aus den Sanskrit-Schriften. Aham Brahmasmi. Ich bin Brahman. Dies bedeutet nicht, ich bin Gott, sondern ich bin göttliche Energie. Ich bin göttlichen Ursprungs. Im praktischen Leben bedeutet diese Erkenntnis, dass wir uns nicht mehr von den Einflüssen der Dualität beherrschen lassen. Wir ruhen innerlich in einem Bewusstsein der Non-Dualität und Neutralität, weil wir die Vergänglichkeit alles Materiellen durchschauen. Glück und Leid, Gewinn und Verlust, Sieg und Niederlage, Ehre und Schmach, Applaus und Anfeindungen. Wir bleiben angesichts der Gegensätze des materiellen Daseins in Gleichmut und Gelassenheit. Unsere innere Ruhe und Zufriedenheit ist nicht von materiellen Erfolg abhängig. Und Misserfolg stürzt uns nicht in Betrübnis und Niedergeschlagenheit. Das Böse kann uns weder verführen, noch einschüchtern, noch emotionell beeinflussen. Ebenso wenig wie das Gute und Schöne uns derart faszinieren kann, dass es uns verblendet und wir dadurch die andere Seite der Dualität verdrängen oder vergessen. Die Bewusstseinsreife der Non-Dualität und Neutralität ist die Grundlage jeder weiteren spirituellen Entwicklung. Oder strenger formuliert, ohne diese Bewusstseinsreife führen religiöse und säkulare Wege nicht zu Gottesbewusstsein, sondern zu Fanatismus, Nihilismus, Okkultismus und so weiter. Brahman-Erkenntnis kann auch als theistischer Monismus bezeichnet werden. Sie ist die erste Stufe der echten Gotterkenntnis, genauso wie Licht das erste ist, was wir sehen, wenn wir aus der Dunkelheit heraustreten. Licht ist der untrügliche Beweis dafür, dass wir nicht mehr in Dunkelheit sind. Das Licht der Brahman-Erkenntnis offenbart, dass wir Teile der göttlichen Einheit sind, und in diesem Licht sind wir frei von Illusion, in Klammer Maya, das heißt frei von falschen Identifikationen. Wir sehen die vergängliche materielle Welt aus der Sicht der Ewigkeit und Einheit und können gerade deshalb auch erkennen, was nicht diese Einheit entspricht. Theistischer Monismus ist eine differenzierte spirituelle Sicht auf der Grundlage der Erkenntnis, alles ist, direkt oder indirekt, göttlich. Im Gegensatz zum atheistischen Monismus, der vom undifferenzierten intellektuellen Konzept alles ist eins ausgeht. Das besagt, die materielle Welt sei letztlich eine Illusion. Was auch bedeutet, die Unterscheidung von Gut und Böse sei eine Illusion, da letztlich alles eins sei. Das Problem der atheistischen Monismus besteht darin, dass er versucht, Realität durch Verneinung der Dualität zu definieren. Was unmöglich ist, genauso wie der Versuch, durch Entfernung von Dunkelheit Licht zu erzeugen. In Klammer, Absatz 126. Brahman-Erkenntnis bedeutet nicht Verneinung oder Verharmlosung der Dualität, sondern Durchschauen der Dualität im Licht der göttlichen Non-Dualität und Neutralität. 106. Wenn wir über die Brahman-Erkenntnis hinausgehen, erkennen wir Gott nicht nur als schöpferische Totalität von Energie, sondern als Ganzheit. Die differenzierte individuelle Einheit des Absoluten und des Relativen. Wir kommen vom Bewusstsein der Non-Dualität und Neutralität zum Bewusstsein der Individualität. Was die Non-Dualität und Neutralität nicht aufhebt, sondern erweitert. Während in der Brahman-Erkenntnis das qualitative Einssein mit Gott hervorgehoben wird, gehen die weiteren Stufen des Theismus vom individuellen Aspekt Gottes aus. Wir erkennen, dass unsere Individualität nicht einfach Scheinexistenz ist, die sich auflöst, wenn wir in die Einheit eingehen. Wir erkennen Individualität als die ewige spirituelle Realität unseres Seins. Wir als relative Wesen sind individuell und auch Gott ist individuell. Ein allumfassendes Individuum, in Klammer, ungeteiltes, bewusstes Wesen. Hier kommen neben der energetischen Allgegenwart die zwei nächsten Aspekte Gottes hinzu, die immanente und die transzendente Allgegenwart. Gottes immanenter Aspekt bezieht sich auf die Allgegenwart des göttlichen Bewusstseins in der Schöpfung. Wir erkennen, vieles, eigentlich alles in unserem Leben, sowohl in unserem Körper als auch auf unserem Lebensweg, unterliegt nicht direkt unserer Führung. Im Körper funktionieren die meisten Organe ohne unser bewusstes Einwirken. Das Herz schlägt, der Magen arbeitet, das Blut fließt, obwohl wir nicht wissen, welche Kraft letztlich hinter all diesen Lebensvorgängen wirkt. Sogar das Bewegen unserer Arme und Beine ist von vielen physischen und psychischen Mechanismen abhängig, die jenseits unserer bewussten Steuerung sind. Wir wollen unseren Arm bewegen und er bewegt sich. Wir geben den geistigen Impuls, aber wie es kommt, dass geistige Impulse körperliche Reaktionen auslösen, wissen wir nicht. All diese Funktionen unterliegen nicht unserer direkten Kontrolle. Es funktioniert einfach. Wie wenig dieses Es unserer Kontrolle unterliegt, merken wir meistens erst dann, wenn die entsprechenden Körperteile nicht mehr so funktionieren, wie wir möchten. In unserem Körper ist also eine steuernde Kraft gegenwärtig, die jenseits unseres persönlichen Bewusstseins wirkt. Dank dieser Kraft findet der Körper immer die bestmögliche Variante der organischen Funktion, Erneuerung und Heilung. Bei Spontan- und Geistheilungen, sogenannten Wunderheilungen, geschieht die organische Renovation und Reparation sogar schlagartig, was auf eindrückliche Weise zeigt, dass Materie letztlich geistigen und nicht mechanischen Gesetzen folgt. Der nächste Schritt in diesen Erkenntnisfolge ist offensichtlich. Diese steuernde Kraft ist nicht nur in unserem Körper gegenwärtig, sondern in allen Körpern. In allen Menschen, Tieren und Pflanzen bis hin zu den Einzellern, Mikroben und Mineralien. Wenn wir diese Sicht erlangen, offenbart sich uns jeder Aspekt der Natur als ein Wunder, in Klammer Absatz 50. Jede Mücke, jede Spinne, jede Blume, jeder Grashalm zeigt, dass Leben nicht bloß eine materielle Funktion ist. In allen Phänomenen des Lebens, Wachstum, Stoffwechsel, Instinkt, Bewusstsein, Unterbewusstsein, Intuition, Inspiration und so weiter, wirkt eine höhere, allgegenwärtige und allwissende Kraft. Dieser Aspekt Gottes als immanente Präsenz in der Schöpfung wird im Sanskrit Paramatma genannt. Wörtlich die höchste Seele oder Überseele, die universelle Seele. Die göttliche Immanenz ist universell, weil sie auf allen Ebenen der Schöpfung wirkt. Sie ist als die kosmische Intelligenz und die inhärente Körperintelligenz. Ich weile, in Klammer, als Paramatma, im Herzen aller geschaffenen Wesen, und von mir kommen Wissen, Erinnerung und Vergessen, in Klammer, Bhagavad Gita 15,15. Brahman ist die Allgegenwart der göttlichen Energie, Paramatma die Allgegenwart des göttlichen Bewusstseins. Paramatma-Erkenntnis ist die zweite Stufe der Gotteserkenntnis. Ich erkenne Gott in der Schöpfung. Gott ist die Natur, aber nicht die Natur ist Gott, in Klammer, siehe Absatz 80 und 85. Ich sehe mich als relatives Individuum, in Klammer, Atma, und Gott als absolutes Individuum, in Klammer, Paramatma, und erkenne, dass ich nie unabhängig bin. Ich habe einen freien Willen, doch der freie Wille macht mich nicht unabhängig. Prägnant formuliert, freier Wille bedeutet, wählen zu können, wovon ich abhängig sein will. In Klammer, mehr dazu in Kapitel 24, Schicksal und freier Wille. In der Paramatma-Erkenntnis werde ich mir meiner existenziellen Abhängigkeit von Gott bewusst. Ich erkenne, dass jegliches Leben nur dank der alldurchdringenden, in Klammer immanenten Präsenz des göttlichen Bewusstseins möglich ist und dass sich selbst nie absolut unabhängig handeln kann. Paramatma ist die kosmische Intelligenz hinter jeglicher Schöpfung, was auch die Wissenschaftler des Intelligent Design aufzuzeigen versuchen. Meistens jedoch mit einer monotheistischen Motivation. Aufmerksame materialistische Wissenschaftler erkennen diese mysteriöse Kraft, die weder mechanistisch noch genetisch zu erklären ist, ebenfalls, sprechen aber nicht von Intelligent Design, sondern von Selbstorganisation der Materie, von Zufall und Notwendigkeit, von Evolution und von morphogenetischen Feldern. Paramatma wirkt so vollkommen und natürlich, dass man als Betrachter meinen könnte, die Materie programmiere und organisiere sich selbst. Bei einer meditativen Betrachtung der Natur und des Kosmos bekommen wir jedoch ein Gefühl dafür, was göttliche Allwissenheit und Allmacht wirklich bedeutet. 107. Mystiker und heilige Schriften beschreiben die unterschiedlichen Aspekte des Absoluten, manchmal in paradoxen Formulierungen. Ein berühmtes Beispiel hierfür findet sich in der Bhagavad Gita, in Klammer 9,4-6. In der gesamten geschaffenen Welt bin ich, der Ungeschaffene, in meiner unsichtbaren Gestalt allgegenwärtig. Alles ist in mir, doch ich bin nicht in allem. Und dennoch ist nicht alles in mir. Dies ist das Mysterium meiner Individualität. Alle Schöpfungen und Geschöpfe gehen von mir aus und ruhen in mir. Doch ich bin nicht sie, obwohl ich allgegenwärtig bin. Betrachte, wie die ständig rege Luft den Himmelsraum erfüllt, dieser aber von ihr verschieden ist, und erkenne, auf ähnliche Weise befindet sich alles in mir. Die gleichzeitigen Realitäten von Ich bin hier und doch nicht hier, Ich bin alles und doch nicht alles, beziehen sich auf den immanenten und den transzendentalen Aspekt Gottes. In den Aspekten der energetischen Allpräsenz, in Klammer Brahman, und der allschöpferischen Immanenz, in Klammer Paramatma, ist Gott alles und überall. Aber im transzendent individuellen Aspekt ist Gott nicht mit allem identisch. So wie Licht allgegenwärtig ist und dennoch in den Schattenbereichen und in der Dunkelheit nicht gegenwärtig ist. Aber es ist nicht das Licht, das die Dunkelheit schafft. Alles ist in mir, doch ich bin nicht in allem. Und dennoch ist nicht alles in mir. Im Gegensatz zum atheistischen Monismus, der sagt, alles ist Gott, sagt der Theismus, Gott ist alles, aber nicht alles ist Gott, in Klammer Absatz 80, 85. Licht ist allgegenwärtig, aber nicht alles ist Licht. Dies ist das Mysterium meiner, in Klammer, allumfassenden Individualität. Erst wenn auch der transzendente Aspekt mit einbezogen wird, hat der Begriff Gott seine volle Bedeutung. Der transzendente Aspekt von Gottes Individualität wird im Sanskrit Bhagavan genannt. Wörtlich derjenige, der, Sternchen, alle Vollkommenheiten, in Klammer Bhaga, umfasst, in Klammer Wahn, Sternchen. Gott wird hier der Einfachheit halber nur als derjenige, der bezeichnet, weil Gott im Deutschen sprachlich maskulin ist. Dies hat selbstverständlich nichts mit einem maskulinen, patriarchischen Gottesbild zu tun. Bhagavan ist der Allmächtige, in Klammer Gott, Bog, Allah, YHWH, Vishnu und so weiter. Der ganze und allumfassende, der mehr ist als nur das Absolute, in Klammer, Absatz 80, nämlich die Ganzheit, die alles, das Absolute und das Relative, die Einheit und die Vielfalt umfasst. Der lebendige Gott, in Klammer, Absatz 83. Gott als Bhagavan enthält Brahman und Paramatma. Als Brahman und Paramatma aber noch nicht Bhagavan. Bhagavan-Erkenntnis, die dritte Stufe der Gotterkenntnis, ist das, was im vorliegenden Buch als theistisches Gottesbewusstsein bezeichnet wird. 108. Die drei Gottesaspekte umfassen die energetische Allpräsenz, die allschöpferische Immanenz und die individuell absolute Transzendenz. Brahman, die allgegenwärtige Urenergie, Paramatma, das allgegenwärtige göttliche Bewusstsein in der materiellen Schöpfung, Bhagavan, die transzendente, allumfassende Individualität Gottes. Allpräsenz, Immanenz und Transzendenz sind einheitliche und parallele, in Klammer gleichzeitige, nicht etwa getrennte oder gegensätzliche Aspekte Gottes. Ähnlich wie auch ein Feuer nicht von seiner Hitze oder seinem Licht zu trennen ist. Beschreibungen der drei Gottesaspekte lassen sich in allen heiligen Schriften finden, und es wird eine dankbare Aufgabe für berufene Theologen des Judentums, des Christentums, des Islam und der anderen Religionen sein, herauszuarbeiten, wie diese theistische Differenziertheit, in Klammer die Vielfalt und Einheit des Absoluten, in ihren heiligen Schriften zum Ausdruck kommt. 109. Die drei Gottesaspekte können nicht direkt mit der christlichen Trinitätslehre Vater, Sohn und Heiliger Geist gleichgesetzt werden. Es wäre zu untersuchen, worin die Parallelen und die Unterschiede bestehen, was nicht einfach ist, weil die verschiedenen Strömungen des Christentums unterschiedliche bis gegensätzliche Auffassungen von Trinität vertreten. Im Islam wird die Vorstellung einer Trinität gänzlich abgelehnt, weil es Gotteslästerung sei zu sagen, Gott habe einen Sohn. Nur schon dieser eine Punkt zeigt, wie wichtig eine theistische Verständigung zwischen den Religionen ist. Die Ablehnung des Sohn-Aspektes im Islam bezieht sich auf ein anthropomorphe Gottesbilder und sollte von islamischer Seite her nicht verabsolutiert werden. Das Verständnis der drei Gottesaspekte zeigt, dass wir alle unabhängig von unserer Religionszugehörigkeit Teile Gottes, das heißt Kinder Gottes, sind. Jesus ist nicht der einzige Sohn Gottes. Wir alle sind Kinder, Söhne und Töchter Gottes, weshalb Jesus die Menschen Brüder und Schwestern und meine Freunde nannte, in Klammer MT 12,50, Johannes 15,14, 17,22. Wenn die Moslems Jesus als Gottes Sohn ablehnen, weil Gott keinen Sohn habe, dann lehnen sie die Verabsolutierung Jesus ab. Aber sie wollen damit nicht sagen, Allah sei nur Brahman oder wir seien nicht die Kinder, in Klammer, ist gleich Geschöpfe Allahs, des allmächtigen Schöpfers. Ende des 11. Kapitels.